Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Wer darf im deutschen Fußball wie investieren, ohne dass Fans auf die Barrikaden gehen? Die haben mit ihren Protesten jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Deutsche Fußballliga ihre Investorenpläne gestoppt hat. Und ein paar Ideen für die Zukunft hören Sie hier. Übrigens auch für eine bessere Vermarktung des Fußballs der Frauen. Apropos Geld, im Deutschen Schwimmverband gerade nicht allzu üppig vorhanden. Trotzdem träumt man davon, Ausrichter einer Heim-WM zu werden, ohne aktuell einen einzigen Euro dafür zu haben. Das schauen wir uns mal genauer an. Zwei Gerichtsprozesse beschäftigen uns, bei denen es um sexualisierte Gewalt durch Fußballtrainer geht. In einem ist das Urteil gefallen, der andere läuft noch. Unsere Autorin war vor Ort und berichtet auch, was Vereine in Deutschland daraus lernen könnten. Der jüngste Investorendeal in der deutschen Fußballliga ist vom Tisch, aber die Proteste in der Bundesliga noch nicht. In Frankfurt sind heute trotzdem Tennisbälle und Flummis auf den Rasen geflogen beim Spiel gegen Wolfsburg. Und gegen die Gäste und ihre Investorenstruktur war auch eindeutig ein Banner in der Frankfurter Kurve gerichtet. Es gab die nächste Spielunterbrechung und am Ende ein 2:2. Mathis Hum.
Sie waren nah dran am ersten Sieg 2024, die Wolfsburger von Trainer Niko Kovac. Nah dran, aber am Ende dann eben doch nicht ganz dran, weil Kevin Behrens und Co. eine 2:1 Pausenführung nicht über die Zeit bringen konnten.
Weil wir zweite Halbzeit im eigenen Ballbesitz zu passiv waren, ja, die Duelle dann am Ende nicht mehr gewonnen haben, die Bälle nicht mehr festgemacht haben, um so eine Spielfortsetzung zu haben. Ja, und dann haben sie auch ordentlich gedrückt und dann haben wir einmal nicht aufgepasst und dann leider noch den Ausgleich kassiert. Ja.
Dabei ging es eigentlich perfekt los. Nach 2 Minuten köpfte Lacroix die frühe Führung für die Wolfsburger und trotz des 1:1 Ausgleichs durch Max. Nach einer Viertelstunde ging Wolfsburg dank Behrens mit 2:1 in die Halbzeit. Die zweite Hälfte wurde dann nach nicht mal 3 Minuten unterbrochen. Proteste der Eintracht-Fans gegen Investoren in Vereinen, wie zum Beispiel beim VfL Wolfsburg. Die Flummi-Aufräumarbeiten dauerten in etwa 10 Minuten. Danach machten beide Teams viel zu wenig fürs Spiel. Wolfsburg verwaltete nur noch und kassierte in der XXL-Nachspielzeit den Ausgleich durch Marmoush. Verdient, fand Eintracht-Profi Philipp Max.
Hinten raus haben wir es uns dann erarbeitet. Mit ein bisschen Glück fliegt der letzte sogar auch noch rein, wo kurz vor Ibimbes Kopfball noch geklärt wurde. Aber da arbeiten wir uns hin und deswegen bin ich auch positiv gestimmt für die nächsten Spiele.
Die Ruhe in den Fankurven währte also nur kurz. Die Frankfurter Fans haben die 50+1-Regel im deutschen Profifußball ja ganz offensichtlich weiter im Visier. Nach der Entscheidung der DFL geht es darum, wie sich die Liga künftig so aufstellt, dass sie nach ihrer Auslegung wettbewerbsfähig ist und die Fans die Art des Wirtschaftens auch akzeptieren. Darüber habe ich im Deutschlandfunk Sportgespräch mit Holger Schwiewagner, dem Geschäftsführer von Zweitligist Greuther Fürth, gesprochen und mit Fanvertreter Dario Minden von Unsere Kurve. Dario Minden findet, jetzt ist wichtig.
Man darf nicht der Wettbewerbsfähigkeit alles unterordnen und damit vielleicht sogar beides verlieren. Ich glaube nämlich, dass ein Sport, der in der Lage ist, Woche für Woche die großen Stadien dieser Republik zu füllen, und nicht immer nur mit gutem Fußball. Schauen wir uns das Beispiel Hamburger SV an. Die sind im 6. Jahr zweite Liga und haben den x-ten Boom. Die Leute strömen ins Stadion, nicht wegen den fußballischen Leckerbissen, nicht wegen den ganzen Erfolgserlebnissen, die da geboten werden. Solange der Fußball diese Kraft hat, diese ökonomisch gesagt Markenbindung seiner Fans, solange ist er eigentlich auch konkurrenzfähig. Und wenn man das aufs Spiel setzt und da vielleicht was in die Brüche geht, dann kann man vielleicht alles verlieren, sowohl dann die finanziellen Einnahmen, weil das Produkt einfach nicht mehr interessant ist. Man kann das gut an den Corona-Spielbetrieben sehen, wie da auch das Interesse nachgelassen hat, weil das Fußballerlebnis einfach nicht so gegeben war. Und zum anderen, natürlich leistet der Profifußball viel, aber vielleicht habe ich oder wir auch ein bisschen anderes Verständnis der Pyramide Spitzensport, Breitensport. Denn letztlich steht auch die Spitze auf dem Fundament des Breitensports. Und dadurch, dass der Fußball so relevant ist, so einen großen Raum hat in den Köpfen, so viele junge Menschen in den Vereinen spielen, das sind auch Dinge, die alles der Spitze zugutekommen. Und dass der Fußball so viel Geld einnehmen kann, liegt ja auch daran, dass er in der Breite der Gesellschaft so diese Akzeptanz hat. Und deswegen tut auch die Breite der Gesellschaft viel dafür, dass es der Spitze mit guten Einnahmen eigentlich sehr gut geht.
Darf ich kurz anschließen daran? Also Das habe ich ja in keinster Weise ignoriert, beziehungsweise wollte ich zum Ausdruck bringen. Es geht mir nur um eins. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Wenn wir, und darüber rede ich eigentlich auch, wenn ich über Wettbewerbsfähigkeit rede, die ganze Zeit, wenn Sie über den HSV und die Markenpositionierung sprechen, dann ist das ja wirklich ein wunderbares Beispiel, wie das funktionieren kann. Aber wir sind uns doch alle einig, wenn wir uns auf den Status quo verlassen und nicht bereit sind, uns weiterzuentwickeln, und Entwicklung unternehmerisch betrachtet heißt einfach Investition, dann laufen wir Gefahr, diese Position zu verlieren. Es geht doch auch darum, das digitale Erlebnis, die Angebote im Netz einfach zu verbessern, dem Zeitgeist auch ein Stück weit anzupassen und natürlich auch über die Grenzen von Deutschland hinaus zu verbreiten. Aber es geht in keinster Weise darum, noch mehr Geld in den Kreislauf zu pumpen. Es geht einfach um Weiterentwicklung. Und das ist mir schon wichtig, wenn wir dann auch um Markenpositionierung und diese Themen sprechen.
Das war nur ein Auszug aus der halbstündigen Diskussion zwischen Holger Schwiewagner und Dario Minden. Die ganze Diskussion gibt es heute Abend um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk und schon jetzt in der Deutschlandfunk-Audiothek-App im Podcast Sportgespräch. Und der Ball rollt aktuell in Dortmund gegen Hoffenheim. Da steht es in den letzten Zügen und nach einigen Führungshin und Her 2:3 die Führung jetzt für die Gäste aus Hoffenheim. Den Spielbericht gibt es gleich nach Abpfiff. Ab 19.30 Uhr gibt es noch eine späte Partie zwischen Augsburg und dem SC Freiburg. In der zweiten Liga hat Trainer Steffen Baumgart ein gelungenes Debüt auf der Bank des Hamburger SV gefeiert. Ein wichtiges 1:0 gegen Elversberg für die Mission Wiederaufstieg. Lars Pegelow.
Durchatmen bei Steffen Baumgart und allen Fans des HSV nach einem Arbeitssieg gegen die SV Elversberg. 54.000 waren gekommen zur Premiere des neuen Mannes an der Seitenlinie, aber neuen Fußball bekamen sie zunächst nicht zu sehen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die besten HSV-Chancen durch Ransford Königsdörfer und Robert Glatzel blieben ungenutzt. In der zweiten Halbzeit wurde der HSV stärker und Königsdörfer gelang mit einem wuchtigen Linksschuss in der 53. Minute das Tor des Tages. Weitere große Chancen konnte der HSV nicht nutzen und hatte am Ende ein wenig Glück, dass der etwas unsichere HSV-Keeper Matteo Raab seinen Kasten sauber halten konnte. Der HSV festigt mit dem Sieg Platz 3 und liegt nur noch einen Punkt hinter Holstein Kiel. Am nächsten Sonntag will Steffen Baumgart mit dem HSV gegen Osnabrück den nächsten Heimsieg feiern.
Heimsieg ebenfalls für Greuther Fürth, ein ganz wichtiger. Es war nämlich Lokalrivale Nürnberg zu Gast und im Franken-Derby geht es ja bekanntlich um mehr als um Punkte. Es ist eine Prestigesache. Vom 2:1 der Fürther berichtet Oliver Thumnauer.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth gewinnt das 272. Frankenderby und nimmt wieder die Verfolgung auf die Aufstiegsplätze auf, obwohl der Klub den besseren Start erwischte. 8. Minute, abgefälschte Flanke von Goller und Andersson bringt Nürnberg per Flugkopfball mit 1:0 in Führung. Flankengeber Goller hatte in der 25. Minute sogar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Und fast im Gegenzug erzielte Armindo Sieb das 1:1. Der entscheidende Moment dann in der 34. Minute, als Jens Kastrop nach dem zweiten Foul gegen Julian Green die gelb-rote Karte sah. Gegen 10 Nürnberger war es dann nur eine Frage der Zeit, wann ballsichere Fürther den zweiten Treffer erzielen würden. Armindo Sieb gelang dieses Tor schon in der 56. Minute. Nürnberg sei in der gesamten zweiten Halbzeit kein Land mehr.
Fortuna Düsseldorf gewinnt zu Hause 2:0 gegen die abstiegsgefährdete Hansa aus Rostock. Auf einem ganz anderen Level als bei den Männern wird im Frauenfußball über Wachstum diskutiert. So etwas wie einen Ligaverband, der die Vermarktung übernimmt, gibt es im Fußball der Frauen in Deutschland nicht. Während in Deutschland immer noch über Konzepte nachgedacht wird, wie der Fußball der Frauen auch finanziell wachsen kann, sind die Profiligen in den USA und in England schon weiter. Die beiden höchsten Ligen in England haben zum Beispiel eine eigene Vermarktungsgesellschaft gegründet. Dazu kommt jetzt auch Unterstützung aus dem Männerfußball. Piet Kreuzer berichtet.
Unsere Mission für das neue Unternehmen besteht darin, den wettbewerbsfähigsten und unterhaltsamsten Frauenfußballclub-Wettbewerb der Welt für die Fans und die Spielerinnen von heute und morgen zu schaffen.
Nikki Doucette hat ihre ehrgeizigen Pläne bei Sky Sports angekündigt. Die frühere Citigroup-Bankerin und Nike-Managerin leitet seit November die neu gegründete Vermarktungsgesellschaft NewCo, die die beiden obersten Ligen im englischen Frauenfußball gegründet haben. Hilfe kommt nun auch aus dem Männerfußball. Die Premier League unterstützt die NewCo mit einer Anschubfinanzierung, ein zinsloses Darlehen in Höhe von rund 23 Millionen Euro. Nicht nur das. Der Kredit muss erst zurückgezahlt werden, wenn die Vermarktungsgesellschaft Einnahmen in Höhe von etwa 117 Millionen Euro generiert. Die Clubs der zweiten Liga werden nach langen Verhandlungen mit 25% beteiligt. Premier League-Geschäftsführer Richard Masters sagte vor dem Sportausschuss des Parlaments:
Vor kurzem haben unsere Clubs zugestimmt, dass sie der New Code ein finanzielles Darlehen gewähren, einen Sitz im Vorstand einnehmen und eine ganze Reihe von Dienstleistungen für den Fußball erbringen, wie zum Beispiel Beratung bei der kommerziellen Entwicklung der Liga.
Nach Informationen von Sky News haben die Vereine der ersten und zweiten Liga der Finanzierung zugestimmt. Damit hat sich die Premier League gegen Angebote des englischen Verbandes FA und der Private Equity Firma Bridgepoint durchgesetzt. Die Vorsitzende der Women's Super League, Dawn Airey, hatte schon im vergangenen September vollmundig das Ziel ausgegeben, innerhalb eines Jahrzehnts die erste Frauenfußballliga der Welt mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro zu werden. Die Zahl sei nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie basiere auf einem detaillierten Geschäftsplan. Die Zuschauerzahlen würden ansteigen, genauso wie das Interesse an TV-Übertragung und Sponsoring. Ähnlich zuversichtlich ist NewCo-Chefin Nikki Doucette.
Wir sehen dies als ein Start-up. Die Wachstumsmetriken in diesem Geschäft sind erstaunlich. Das ist eine riesige Chance. Ich denke, wir haben eine Menge Partnerschaften. Wir haben eine Menge Leute, die Teil davon sein wollen. Ich meine, letztlich ist diese Fangemeinde, dieser Sport die Zukunft. Und ich glaube, die Leute sind davon begeistert. Sport is the future and I think
people feel really excited about that. Gerade ist die Ausschreibung für den Verkauf der Medienrechte angelaufen. Alle 132 Partien der Frauen sollen live übertragen werden. Bisher zeigte Sky 35 und die BBC 22. Die restlichen Spiele wurden kostenlos auf der Website des englischen Verbandes gestreamt. Neben den beiden bisherigen Partnern sind auch DAZN und TNT Sports interessiert.
Wir sehen uns an, was auf diesem Markt möglich ist. Wir führen wirklich gute Gespräche mit allen Sendern,
sagt Doucette. Die bisherigen Erlöse von 9,3 Millionen Euro sollen mindestens verdoppelt werden. Um die Konkurrenz mit den Männeranstoßzeiten zu vermeiden, soll ein ehernes Gesetz aufgeweicht werden. In England dürfen am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr keine Fußballspiele im Fernsehen live gezeigt werden. Derzeit verhandelt die WSL über eine Aufhebung des sogenannten 3-Uhr-Blackouts für die Frauen. Von solchen Perspektiven kann der deutsche Frauenfußball nur träumen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Medienrechte betragen etwa 5 Millionen Euro. Und es wird noch über einen Mindestlohn diskutiert. Ausnahme sind die Top-Mannschaften Wolfsburg und München.
Da haben wir sehr, sehr hohe professionelle Strukturen und natürlich auch die allermeisten Spielerinnen können ihren Lebensunterhalt problemlos bestreiten und sicherlich noch einiges zur Seite legen für die Zeit nach der aktiven Zeit,
sagt Christoph Reichel. Der Sportwissenschaftler beschäftigt sich an der Universität Bayreuth mit der Professionalisierung des Frauenfußballs. Handlungsbedarf sieht er bei den anderen Vereinen. Die Highlightspiele mit über 20.000 Zuschauern in den großen deutschen Fußballstadien sieht er als gutes Beispiel für die Professionalisierung. Das soll aber nicht nur auf die Spitzenspiele beschränkt bleiben,
sondern quer durch die Tabelle könnten Zahlen von 5.000 bis 10.000 Zuschauerinnen pro Spiel eine sehr, sehr anspruchsvolle, aber durchaus realistische Zielgröße sein.
Aber noch ist der deutsche Frauenfußball in der Professionalisierung weit hinterher. Es wird viel diskutiert. Selbst eine Ausgliederung aus dem Deutschen Fußballbund nach Vorbild der Deutschen Fußballliga wird erwogen. Der DFB arbeitet jetzt seit einem Jahr an einer Professionalisierung und besseren Vermarktung. Nach Deutschlandfunk-Informationen soll sogar über den Einstieg eines Investors nachgedacht werden. Aus dem DFB-Umfeld ist zu hören, es handele sich dabei um ein Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro.
Und im Profifußballgeschäft der Männer kaufen sich erste Bundesligisten Clubs im Ausland dazu. Der FC Bayern München hat dafür jetzt ein Joint Venture gegründet mit einem anderen Club aus Kalifornien. Und Ziel ist es, mehr internationale Talente zu bekommen. Konstantin Eckner hat dieses komplexe Konstrukt für uns aufgedröselt.
München und Los Angeles trennen rund 9.600 Kilometer. Aber fußballerisch kommen sich der FC Bayern und Los Angeles FC oder kurz LAFC seit geraumer Zeit näher. Im März 2023 gründen beide Clubs ein Joint Venture, also ein gemeinsames Unternehmen. Red and Gold Football. Rot für Bayern, Gold für LA. Beide Clubs teilen sich die Chancen und Risiken. Die Normalität im Spitzenfußball sind mittlerweile sogenannte MCOs, Multi-Club Ownerships. Bei den MCOs führt eine Gesellschaft mehrere Vereine unter einem Dach. Zwischen den Clubs können dann zum Beispiel leichter Talente ausgetauscht werden. Oft gibt es einen Verein an der Spitze. Ein Beispiel ist die City Football Group mit Manchester City als Krösus. Die Talententwicklung in Nordamerika und anderen Teilen der Erde steht bei Red and Gold Football im Mittelpunkt, sagt Geschäftsführer Jochen Sauer.
Dann gibt es natürlich eine ganz profane administrative Erleichterung auch. Wenn Sie am Ende, sagen wir auch jetzt nehmen wir mal eine typische Scouting-Reise, Kosten haben, wenn Sie da zwei Fußballclubs sind, dann fangen Sie an zu überlegen, wer hat denn jetzt diese Scouting-Reise initiiert oder nicht. Und wenn Sie das administrativ in einem Gemeinschaftsunternehmen machen, dann ist es einfach am Ende immer 50-50.
Neben den Vorteilen sieht Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln auch Nachteile bei einem Joint Venture.
Wenn man das jetzt aus der Perspektive von Bayern München betrachtet, das ist deutlich schwieriger, sozusagen ein eigenes Spielkonzept, ein eigenes Entwicklungskonzept, eine eigene Kultur, das sogenannte Mir san Mir, tatsächlich auch dann in diesem Unternehmen zu implementieren, weil wir ja sozusagen die gleiche Mitsprachemöglichkeit haben des anderen Gesellschafters, des LAFC.
Zwei Unternehmungen hat Red and Gold Football zuletzt vermeldet. Man ist Mehrheitsgesellschafter von Racing Club de Montevideo aus Uruguay und Partner einer Fußballakademie aus Gambia geworden. In Südamerika, wo die Bayern in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal auf der Suche nach hochveranlagten Spielern fündig geworden sind, geht es laut Jochen Sauer darum,
gemeinsam vor Ort auch Talent zu entwickeln, Spieler gemeinsam zu finden, Spieler gemeinsam auszubilden, sie dann auch auf den Weg nach USA oder Europa vorzubereiten. Und das Gleiche gilt natürlich auch am Ende für Afrika. Westafrika ist ein sehr großer Talentmarkt, gerade Gambia als kleines Land. Ist aber fußballerisch sehr erfolgreich, talentiert.
Im globalen Wettbewerb um Talente erscheint das für die Bayern und auch LAFC, der aktuell 10 Lateinamerikaner im Kader stehen hat, nachvollziehbar. Eben jener LAFC ist ohnehin nicht irgendein Club aus der US-amerikanischen Major League Soccer, MLS, sondern ein klamouröses Projekt mit schillernden Miteigentümern wie dem einstigen Basketballstar Irvin Magic Johnson und der zweimaligen Weltfußballerin Mia Hamm. LAFC wird 2014 gegründet. Mit All-Star Gareth Bale holt der Club 2022 die Meisterschaft. Aber die Ziele gehen über Erfolge in der MLS hinaus, wie sich seit einigen Monaten abzeichnet. James Corbett, Senior Correspondent der Sport-Business-Publikation Off the Pitch, hat eingehend zu LAFC recherchiert. Er sagt:
Es hat sich herausgestellt, dass viele der Teilinhaber von LAFC im großen Stil in Private Equity involviert sind. Insbesondere in Private Equity Firmen, die ein großes Interesse am Fußball hegen, zum Beispiel Ares Management und Oaktree.
Die Verbindungen sind vielfältig. Der Vorsitzende von LAFC, Bennett Rosenthal, ist auch Mitgründer von Ares Management. Die Investmentfirma hat hunderte Millionen Euro in den Profifußball investiert. Entweder direkt in Clubs wie Chelsea oder Inter Miami oder über eine andere Investmentfirma, die Eagle Football Holdings. Die ist Mehrheitseigner von Olympique Lyon, dem brasilianischen Verein Botafogo und RWD Molenbeek aus Belgien. Zudem hält die Eagle Football Holdings Minderheitsanteile am englischen Erstligisten Crystal Palace, an dem wiederum auch der US-Sportinvestor David Blitzer beteiligt ist. Blitzer ist ebenso Minderheitsaktionär des FC Augsburg, einem Ligakonkurrenten von Bayern München. Die Fußballwelt wird durch diese Eigentümerstrukturen immer komplexer und zugleich entsteht eine gut vernetzte Investorenelite, die zunehmend aus den Vereinigten Staaten kommt.
Da besteht ein Gefahrenpunkt und das muss man bei der Governance von Fußball, das müssen die Fußballligen insbesondere und auch die internationalen Fußballverbände auf dem Schirm haben, dass natürlich Verflechtungen immer wahrscheinlicher werden, je stärker dieser MCO-Gedanke um sich greift. Und das Ganze wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Also da braucht es tatsächlich schon spezifische Einheiten in den Fußballverbänden, die das tatsächlich auch im Blick haben.
Sagt Christoph Breuer. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen hat noch im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass Multi-Club-Ownership-Konstrukte reguliert werden müssten, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen. bei der Bekanntgabe der Übernahme von Racing Club de Montevideo durch Red and Gold Football wurde in der Presseerklärung betont, dass man die Tradition und die Identität des Clubs respektiere. Ganz ohne ein Netzwerk mit anderen Clubs und auch möglichen Farmteams für die Talentförderung scheint es aber im Spitzenfußball nicht mehr zu gehen.
Red and Gold Football, das war ein Beitrag von Konstantin Eckner. Und das erste Abendspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag ist jetzt auch vorbei. Hoffenheim gewinnt am Ende 3:2 in Dortmund und redet weiter mit um die Plätze im Europacup. Marc Eschweiler mit dem Spielbericht.
Es war ein turbulentes Fußballspiel im ausverkauften Dortmunder Stadion mit wechselnden Führungen und einer schwachen Abwehrleistung von Borussia Dortmund, die letztendlich die erste Niederlage brachte im Kalenderjahr 2024 für den BVB. Ausgerechnet gegen die TSG Hoffenheim, die seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen hatte. Hoffenheim war früh in Führung gegangen. Bebu nutzte einen Fehlpass von Schahn am eigenen Strafraum zur 1-0-Führung. Mahlen und Schlotterbeck drehten zur Pause für Dortmund mit 2 Toren zunächst die Partie, ehe Maximilian Bayer das Spiel wieder in die andere Richtung drehte mit einem Doppelpack in der 61. und 64. Minute. Unter anderem ein abgefälschter Schluss von Schlotterbeck zum zwischenzeitlichen 2:2. Und so verliert Dortmund das erste Mal in diesem Jahr gegen Hoffenheim mit 2:3.
Mit dem Finale der Männer ist heute die Tischtennis-Mannschafts-WM in Südkorea zu Ende gegangen. Erstmals seit 8 Jahren hat es ja keine Medaillen für die deutschen Teams gegeben. Weniger überraschend heute der Ausgang im Finale zwischen China und Frankreich. Sonja Schubert fasst das zusammen.
China hat seine Medaillensammlung im Tischtennis erweitert. Das Männerteam hat im Finale gegen Frankreich seinen WM-Titel verteidigt. Den ersten Punkt im ersten Spiel für China durch Wang Chuqing mit einem klaren 3:0 gegen Felix Lebrun. Im zweiten Spiel konnte dessen Bruder Alexis Lebrun starken Widerstand leisten, lag nach dem dritten Satz sogar vorn. Aber es war nicht genug gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong, der das Spiel schlussendlich mit 2:3 für sich entschied. Schließlich sicherte Superstar Malong mit einem souveränen 3:1 Sieg gegen Simon Gauzy den insgesamt 23. WM-Titel für China. Bereits am Samstag hatten die chinesischen Frauen ihren Titel mit einem 3:2 im Finale gegen Japan verteidigt.
Und das alles, während die deutschen Spieler schon wieder auf dem Heimweg nach Deutschland waren. In Südkorea habe ich heute vor der Sendung aber noch den Präsidenten des Deutschen Tischtennisbundes erreicht. Er hat sich das Finale der Männer vor Ort noch angeschaut. Nach dem enttäuschenden frühen Ausscheiden der deutschen Männer habe ich Andreas Hein erst einmal nach seiner Analyse gefragt.
Ja, man muss einfach sehen, dass Nationen hinter China, aber auch hin zu China an den Ergebnissen, solche gestern oder im Halbfinale hat man es ja gesehen. China muss mittlerweile auch mehr kämpfen, um zu gewinnen, um überhaupt zu gewinnen. Aber dass gerade die Nationen hintereinander halt sehr eng zueinander gerückt sind und dass man eben nicht mehr einfach ein Spiel so gewinnt, sondern dass man halt zu 100% fokussiert auf den Wettbewerb sein muss, um dann zu gewinnen.
Und das hat bei den deutschen Männern gefehlt?
Das hat etwas gefehlt, zumindest ist die Fokussierung halt in diesem Jahr ganz klar auf Olympia und eben nicht auf diese Weltmeisterschaften gelegt worden. Und man hat, glaube ich, auch in dem ganzen Turnier gesehen, dass niemand auf seinem höchsten Level gespielt hat, außer vielleicht Dimitri Ovtcharov in seinem letzten Einzel, was er zwar verloren hat, aber mit einer sensationellen Leistung eigentlich verloren hat, mit 2 Punkten nur eben und ein bisschen Pech im Entscheidungssatz. So gut habe ich ihn und ich denke auch viele andere schon sehr lange nicht gesehen. Und das gibt eigentlich Hoffnung, weil man hat gesehen, dass er gegen Lin Xu ja sehr gut mithalten konnte. Der hat immerhin das Champions in Frankfurt gewonnen und eigentlich bin ich gar nicht so pessimistisch, weil meistens auf so einen Rückschlag dann eben die Motivation und die Fokussierung erfolgt. Und bei Olympia, da wird es dann nochmal anders.
Ja, jetzt sagen Sie aber eigentlich, dass die Teams, was die Leistung angeht, näher zusammengerückt sind. Das verspricht dann ein spannendes Olympiaturnier, aber ja auch nicht unbedingt ein einfacheres für die deutsche Mannschaft.
Ja, einfacher wird es sicher nicht. Dafür sind die anderen halt auch sehr gut. Die Japaner sind vielleicht ein bisschen schlechter geworden gegenüber den letzten Jahren, aber insbesondere Südkorea und eben auch Frankreich, die sind schon ein bisschen stärker geworden. Und Taiwan, wenn dann halt das Spiel einfach mal ein bisschen quer läuft, dann kannst du sowas auch mal verlieren, was ja jetzt auch passiert ist. Aber wenn du halt das erste Spiel gewinnst, dann glaube ich, dass wir da 3:0 rausgehen. Dann sagt jeder, überragend gut gespielt. Also manchmal hängt es an ein, zwei Punkten. Das ist wie im Fußball, wo einer glücklich kurz vor Schluss noch trifft und dann sagt man, er hat verloren. Ja, von daher bin ich da also gar nicht so pessimistisch in der Sache. Ja.
Und bei den Frauen war es ja im Viertelfinale, in dem sie dann ausgeschieden sind, auch sehr eng, was das Ergebnis angeht, gegen Frankreich 2-3 verloren. Wo sehen Sie die deutschen Frauen auf dem Weg zur Olympia, wo Sie das Ticket ja schon längst gelöst haben?
Ich bin ja ein Spezialist fürs Damentischtennis.
Richtig.
Ja, durch meine Tätigkeit beim TC Berlin Eastside und es waren ja auch zwei Spielerinnen von meinem Verein dabei. Von daher, das ist ein enttäuschendes Ergebnis. Also gegen Frankreich darfst du nicht verlieren. Die Medaille war von außen eigentlich für jeden relativ sicher, dass wir die gewinnen. Also, dass wir da ins Halbfinale kommen mit der Mannschaft. Und ja, da ist natürlich so, da ist Hanin nicht dabei, wenn Hanin dabei ist. Und dann sind wir da ganz sicher im Halbfinale, ja, und haben mal mindestens Bronze sicher und haben sicher auch eine Chance gegen die Japanerin dann. Aber letztlich auch hier hat bis auf Nina,
die Mittelham
ein sehr gutes Turnier gespielt hat, Nina Mittelham ein sehr gutes Turnier gespielt hat, die anderen auch nicht auf ihrem höchsten Level gespielt. Und wir kennen ja Shan Xiaona. Bei ihr weiß ich ja ganz genau, die kann sich auf ein, zwei Sachen im Jahr 100% fokussieren. Und dann wird es einfach schwer in dem Alter auch. Sie hat eine 4 vorne an ihrem Lebensalter stehen. Und da muss man einfach dann eben genau auf diese ganz großen Ziele hinarbeiten. Und ich weiß, bei denen, die wollen nochmal das Erlebnis haben von Athen, wo sie eine Silbermedaille gewonnen haben, da fiebern die alle drauf hin. Und das wird auch der Fokus sein. Eine Weltmeisterschaft ist im Olympiajahr immer schwer zu spielen. Man will natürlich nicht verlieren und es ist halt da passiert. Und persönlich muss ich halt sagen, ich hätte das halt viel mehr genutzt, so eine Kritik auch mal an den Trainern, um eine Annette Kaufmann aufzubauen weiter. Ja, das hat mir da schon gefehlt, einfach mal den Mut, vielleicht auch mal was anderes zu machen. Und die Chance hat man verpasst und das ist eigentlich das Ärgerliche. Nicht, dass man verloren hat, sondern dass man die Chance verpasst hat, schon die nächsten Schritte in der Entwicklung der Mannschaft zu machen.
Sagt Andreas Hein, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes. Das Gespräch haben wir wegen der Zeitverschiebung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zu einer Reihe, in der Deutschland auch bald stehen will. Katar, Singapur, Ungarn, China. Alles Austragungsorte der Schwimm-WM. In Doha ist sie gerade zu Ende gegangen. In Singapur, Budapest und Peking ist sie schon eingeplant. Deutschland war erst ein einziges Mal Gastgeber, 1978 mit West-Berlin. Geht es nach dem Deutschen Schwimmverband, würde man gerne bald auch wieder eine WM ausrichten. Aber der Weg bis dahin ist noch sehr weit, berichtet Matthias Friebe.
Für Kai Morgenroth, den Vizepräsidenten des Deutschen Schwimmverbands, ist das Ziel klar. Irgendwann in den 30er Jahren soll eine WM in Deutschland stattfinden.
Die Fühler werden ausgestreckt. Das war auch ein bisschen meine Mission, auch hier.
Hier meint die gerade zu Ende gegangene Schwimm-WM in Doha. Gespräche stehen auf seinem Programm, viele Gespräche, die den Boden bereiten sollen für eine deutsche Bewerbung. Inzwischen hat der DSV Unterlagen vom Weltverband bekommen und dazu positive Signale, erzählt Morgenroth im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Wir haben im Moment sehr, sehr gute Gespräche mit World Aquatics, mit dem Präsidenten. Die möchten es gerne, die unterstützen es alle.
Doch bis wirklich im Becken um WM-Gold geschwommen und vom Turm gesprungen wird, ist der Weg noch weit. Das liegt vor allem an den Kosten, die es für die WM-Organisation braucht.
Wir reden dort derzeit über ein Volumen von 940, 150 Millionen.
Rechnet Kai Morgenroth vor. Lizenzgebühren beim Weltverband, Kosten für die Schwimmhalle, Sicherheit, Anti-Doping, Fernsehübertragung. Eine Anfrage des Deutschlandfunks hat der Weltverband hierzu nicht beantwortet. Klar ist aber, eine Schwimm-WM mit 6 Disziplinen, Wasserball, Synchronschwimmen, Klippenspringen und Freiwasser kommen ja noch dazu, dauert mit 2,5 Wochen so lang wie Olympische Spiele und ist teuer. Geld, das der chronisch klamme Schwimmverband nicht hat.
Der Deutsche Schwimmverband hat keinen einzigen Euro dafür. Und selbst wenn wir eine Million irgendwie hätten, damit könnten wir keine Weltmeisterschaft ausrichten. Das ist ganz klar und das bedarf letztendlich ein Signal der Politik, dass es gewollt ist.
Keinen Euro haben sie dafür. Also darum müssen wir schon drüber reden. Da brauchen wir viele, viele Euros. Und auch auf die aktuelle Haushaltsdebatte bei uns gesehen. Also da muss der Verband schon Euros mitbringen.
Antwortet Tina Winkelmann, Sportpolitikerin von Bündnis 90 Die Grünen, direkt auf Kai Morgenroth. Denn wenn der DSV selbst kein Geld hat, müsste der Bund und damit die Steuerzahler mit viel Geld einsteigen, um die WM-Träume zu erfüllen. Geld, das in der aktuellen Haushaltslage, in der in allen Ressorts gespart werden muss, kaum vorhanden ist. Schwer zu vermitteln, Millionen für eine WM auszugeben, während gleichzeitig Geld für örtliche Schwimmbäder fehlt. Bevor die Haushaltslage sich so zuspitzte, war Winkelmann mit dem Sportausschuss bei der WM, vor einem Jahr im japanischen Fukuoka.
Es ist auch sehr wichtig, dass die Politik sich zeigt, dass eben die Verbände, die Weltverbände sehen, ja, die deutsche Politik steht hinter der Sportnation, es wird unterstützt. Und das ist sehr, sehr wichtig und da kann man auch einen guten ersten Aufschlag machen.
Doch auch Winkelmann sieht den Weg zu einer WM noch weit. CSU-Kollege Stefan Mayer war auch mit in Fukuoka.
Wir hatten damals, kann mich noch sehr gut erinnern, ein sehr gutes Gespräch mit dem Weltpräsidenten von World Aquatics, also vom Weltschwimmverband, einem kuwaitischen Schwimmfreund.
Und dieser Hussein Al-Musallam hat, so Mayer, dem deutschen Schwimmen einige Hausaufgaben mitgegeben.
Er hat uns dabei auch sehr unverblümt auch auf Defizite hingewiesen. Und der Deutsche Schwimmverband hat ja in den letzten Monaten vieles getan, um offene Baustellen zu beseitigen, um insbesondere auch Dinge, ich meine da ganz konkret auch den Vorfall Jan Hempel, auch zu lösen.
Rund 600.000 Euro Entschädigung zahlte der DSV an Jan Hempel, der von seinem Trainer missbraucht wurde. Eine Aufarbeitungskommission untersucht weitere Fälle im Verband. Zahlungen wie diese oder die Entschädigung an den entlassenen Sportdirektor Thomas Kurschilgen verkleinern aber nicht die Finanzsorgen des Verbands.
Die Frage ist halt die Finanzierung.
Sagt auch Sabine Poschmann, die sportpolitische Sprecherin der SPD.
Da finde ich jetzt nicht ein starkes Zeichen, wenn wir jetzt sagen, wir hauen jetzt Millionen für die Schwimm-WM raus, sondern wir beteiligen uns wie immer und gucken, was wir dazu beitragen können. Aber zunächst muss der Schwimmverband seine Hausaufgaben machen.
Heißt, einen Einnahmen-Ausgabenplan zu erstellen, sei es über Sponsoring, Tickets oder andere Wege. Heißt zuallererst aber ganz konkret, den Beschluss im Verband zu fassen, sich zu bewerben und dann beim für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium Bedarf für einen Zuschuss anmelden. Das ist aber noch nicht geschehen, bestätigt das Ministerium auf Deutschlandfunk-Anfrage. Grundsätzlich begrüße man aber, wenn sich ein Verband um die Ausrichtung eines international renommierten Großereignisses bewerbe. Unionssportpolitiker Mayer glaubt, dass für den Fall einer Bewerbung sich in jedem Fall ein Weg finden lasse.
Wenn alle guten Willens sind, der Deutsche Schwimmverband, die Bundesregierung, die jeweilige Landesregierung des Austragungsortes, dann lässt sich auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, eine Lösung finden, dass auch die finanziellen Herausforderungen gemeistert werden.
DSV-Vizepräsident Kai Morgenroth sieht eine Schwimm-WM auch, und das könnte die politischen Geldbeutel vielleicht leichter öffnen, als Vorbereitung auf mögliche noch größere Sportereignisse.
Im Zuge dann auch einer möglichen Olympiabewerbung Deutschlands ist es mit Sicherheit wichtig, dann auch eine der Kernsportarten, eine Weltmeisterschaft, irgendwann in den 30ern dann letztendlich auch nach Deutschland zu holen.
Ob sich Deutschland überhaupt noch einmal um Olympische Sommerspiele bewirbt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sicher ist nur, eine Schwimm-WM in Deutschland ist ein Traum des Schwimmverbands, dessen Erfüllung noch lange dauern wird.
Es braucht aber mit Sicherheit ein paar Jahre noch und es ist auch ein Riesenvolumen. Aber ich glaube, auch wir in Deutschland könnten es.
Wie viel Steuergeld wäre Deutschland bereit zu geben für eine Schwimm-WM? Das war ein Beitrag von Matthias Friebe. Zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze. Das ist die deutsche Bilanz des ersten von zwei WM-Wochenenden der Bob-Pilotinnen und Piloten. Von dieser Heim-WM in Winterberg berichtet Uli Schäfer.
Im Bobsport ist Deutschland definitiv die Nummer 1 der Welt.
Weltmeister 2024. Francesco Friedrich und Alexander Schüller!
Rekordweltmeister Francesco Friedrich holte sich in Winterberg mit Anschieber Alexander Schüller den Titel im Zweierbob. Für Friedrich war es im kleinen Schlitten der erste Sieg in diesem Winter. Perfektes Timing, kann man sagen.
Es war eine harte Saison. Wir haben immer, ich will nicht sagen gezweifelt, aber wir mussten immer wieder nach jedem Rennen wieder was Neues machen, wieder überlegen, wieder hat die Rübe gerattert, sage ich jetzt mal. Ja, und wir haben es einfach gut hingekriegt.
Silber ging in Winterberg an den jungen Adam Amur und seinen Bruder Issam. Bronze an Titelverteidiger Johannes Lochner und Georg Fleischhauer. Ein deutscher Dreifacherfolg also. Und auch im Monobob gab es Grund zu feiern, denn die Weltmeisterin kommt aus Winterberg, Laura Nolte.
Im Mono hatte ich ein paar Auf und Abs dieses Jahr, aber es hat jetzt in einem Wechsel jetzt geklappt und genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich bin einfach nur überglücklich.
Laura Nolte fuhr am zweiten Tag des Wettbewerbs noch von Platz 4 zum Sieg. Vor Ilana Myers-Taylor aus den USA. Lisa Buckwitz gewann Bronze.
Mit 25 Jahren hat Rodelweltmeister Max Langenhahn zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Den hat er sich heute beim Weltcup in Lettland gesichert. Thomas Kunze berichtet.
Richtig ausgelassen war sie nicht. Die Freude von Max Langenhahn über seinen ersten Gesamtweltcup-Sieg, das lag aber nicht an seinen beiden Läufen und Rang 3 im Tagesklassement, sondern an einer schmerzhaften Rückenverletzung. Der Thüringer biss aber auf die Zähne und holte sich frühzeitig die große Kristallkugel. Ähnlich schöne Emotionen erlebte auch Routinier Felix Loch, der das Einzelrennen von Sigulda nach zwei spektakulären Läufen für sich entscheiden konnte. In den abschließenden Sprintrennen standen dann wieder die Deutschen im Fokus. Julia Taubitz war am schnellsten unterwegs, der Lohn die kleine Kristallkugel für die beste Sprinterin des Winters. Diese Kugel holte sich auch Max Langenhahn beim Sieg von Felix Loch. Für das deutsche Damenduo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal verlief der Tag unbefriedigend. Beim Sieg der Italienerinnen Vetter Oberhofer stürzten die beiden und kamen ohne Zeit und damit auch ohne Wertung ins Ziel.
Heimspiel in Oberstdorf für die deutschen Skispringer an diesem Wochenende, aber den Heimvorteil nicht genutzt. Beim Skifliegen am heutigen Sonntag hat es nicht für das Podest gereicht. Edgar Endres.
Ein ganzes Stück fehlt dann doch bei Andy Wellinger zum Podest. Gut 7 Meter sind es auf dem Japaner Ryoyo Kobayashi. Wellinger liefert bei guten Bedingungen vor den über 10.000 Zuschauern nur im ersten Durchgang einen starken Wettkampf. 222,5 Meter sind es da. Rang 4 und alle Chancen zu Rang 3 lassen die Fans hoffen. Im Finale patzt dann Wellinger, fällt auf Rang 7 zurück. Sieger auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze wird Stefan Kraft aus Österreich. Der Weltmeister fängt doch noch den Japaner Ryoyo Kobayashi ab. Zweiter wird wie gestern der Slowene Peter Brejoz. Der Rest der deutschen Mannschaft ist schwach. Zweitbester wird Pius Paschke auf Platz 17. Philipp Raimund und Karl Geiger folgen weiterhin da auf den Rängen 26 und 29.
19.47 Uhr. Es geht jetzt hier in Sport am Sonntag um sexualisierte Gewalt im Fußball. Ich möchte das vorher einmal sagen, weil das für manche Hörerinnen und Hörer belastend sein kann. Das Duisburger Landgericht hat in dieser Woche einen Fußballtrainer zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er hatte 2 Kindern, die er aus dem Fußball kannte, schwere sexuelle Gewalt angetan. Und in München läuft aktuell ein Verfahren gegen einen weiteren Fußballtrainer. Der Tatvorwurf unter anderem sexueller Missbrauch und Vergewaltigung in mehr als 900 Fällen an 30 betroffenen Fußballern zur Tatzeit zwischen 13 und 18 Jahren. Meine Kollegin Andrea Schildke hat beide Prozesse diese Woche verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Andrea, ist Fußball eine besonders gefährdete Sportart?
Nicht gefährdeter als andere Sportarten auch, würde ich sagen. Aber es spielen halt in Deutschland deutlich mehr Kinder und Jugendliche Fußball. Und deshalb muss man einfach davon ausgehen, dass Fußball mehr Betroffene hervorbringt. Und Täter suchen sich aber Sport ganz gezielt als Tatkontext auf, weil sie dort leichten Zugang zu Kindern und Jugendlichen bekommen. Und dafür ist dieser Fall in München ein besonderes Beispiel.
Der Beschuldigte dort ist ja seit mehr als 2 Jahrzehnten als Trainer unterwegs, war in verschiedenen Vereinen in München und Umgebung aktiv. Wie ist er bei seinen Taten vorgegangen?
Man muss sagen, die Anklage hat ausschließlich einen Tatzeitraum von 6 Jahren zugrunde gelegt. Und in diesen 6 Jahren war dieser Mann in einem Verein tätig und war dort, hat er auch bei Gericht ausgesagt, als sportlicher Leiter der Fußballabteilung aktiv und hat auch mehrere Mannschaften trainiert. Und er konnte, so sagte er, schalten und walten, wie er wollte. Dann hat er auch Kontakt zu Eltern geknüpft. Ein junger Spieler hat ausgesagt, der hat meinen Vater gefragt, möchtest du nicht auch mal ein Ehrenamt hier in der Abteilung machen? Und er hat gesagt, ja. Und dann wurde so der Kontakt auch zu Eltern intensiver. Und dann hat er irgendwann Physiotherapie angeboten, ohne eine Ausbildung zu haben. Und dabei ist es dann zu den Übergriffen gekommen. Er war vorher in einem Profiverein tätig. Und dann haben alle gedacht, wenn er von einem Profiklub kommt, dann wird das schon in Ordnung sein, was der hier so macht.
Was genau ist da denn vorgefallen und warum ist es nicht rausgekommen so lange?
Ja, er hat ein hartes, aber effektives Training offensichtlich gemacht. So haben alle Betroffenen in ihren Videovernehmungen übereinstimmend gesagt, die da im Gerichtssaal eingespielt wurden. Und dann hat man halt intensiv trainiert, an den Wochenenden Spiele gehabt und dann hat es schon mal gezwickt und dann hat der Trainer sich angeboten, komm doch mal zum Medizincheck-up oder zur Physiotherapie. Dort musste man dann in einen Raum, den er verschlossen hat, dann anfangs noch bekleidet. Hinterher hat er gesagt, zieh dich mal nackt aus. Und dann hat er am Penis manipuliert und es ist auch mit Eindringen in den Körper verbunden gewesen. Und es ist nicht rausgekommen, weil alle Jungen übereinstimmend gesagt haben, Das hat geholfen. Wenn der das gemacht hat, dann waren die Schmerzen weg. Ich wollte unbedingt spielen, also habe ich es gemacht. Und alle haben untereinander drüber geredet, Witze gemacht. Na, musste auch wieder zur Behandlung, dann fasst er dich wieder unten an. Und alle wussten aber offenbar auch, wenn das rauskommt, dann haben wir keinen Trainer mehr.
Wie ist es denn am Ende rausgekommen?
Ja, es war wohl ein Spieler, der bei einer anderen Physiotherapeutin in Behandlung war oder eine andere Physiotherapeutin, hat dann festgestellt, Mensch, da zieht sich ein Junge nackt aus, wenn er zu mir in die Behandlung kommt, und hat dann festgestellt, oh, da läuft irgendwas ganz schief. Dann ist es so langsam publik geworden, und es hat aber dann trotzdem noch, dann wurde der Trainer entlassen oder man hat sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt, wie das ja dann immer so schön heißt. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis die Anzeige überhaupt erstattet wurde. Und in der Zeit war er aber schon bei zwei anderen Vereinen wieder Trainer. Also das ist ein systemisches Problem, was sich immer wieder in allen Fällen zeigt. Eine einzelne Person hat viel Macht, knüpft Kontakte, macht sich unentbehrlich, ist super gut in dem Job. Und die Vereinsfamilie ist happy, so einen guten Menschen zu haben. Ja, und es wird einfach nicht mehr hinterfragt.
Vielen Dank für diese Erklärungen an Andrea Schildke. Gibt es etwas, was Vereine systematisch daraus lernen können?
Ja, sie müssen wachsam sein. Sie müssen auch auf dem Schirm haben, es sind nicht nur gutmeinende Menschen im Sport unterwegs, sondern auch der Sport ist ein Betätigungsfeld von Tätern. Die suchen sich sogar den Sport ganz gezielt aus. Und wenn man ein Schutzkonzept hat, wenn man Kinderschutz auf die Tagesordnung nimmt, dann muss man dieses Konzept auch leben. Dann darf man es nicht in Schubladen verschwinden lassen. Und sobald ein potenzieller Täter merkt, oh, bei dem Verein haben die das Thema wirklich auf dem Schirm, die passen hier auf, die verlangen erweitertes Führungszeugnis, eine Ehrenerklärung, dann machen die um solche Vereine, zeigt die Erfahrung, schon eher einen großen Bogen.
Das war die Einschätzung von meiner Kollegin Andrea Schildke, die sich seit vielen Jahren mit sexualisierter Gewalt im Sport beschäftigt und auch zeigen will, was Vereine und sportlich aktive Menschen sehen können, entdecken müssen, um vielleicht auch bei sich ähnliche Strukturen zu erkennen, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht immer so offensichtlich ist. Vielen Dank dafür. Es passiert nicht allzu häufig, dass ein einzelner Auftritt einen Sportler so dermaßen auf die Weltbühne katapultiert, dass 60 Jahre später auch sehr, sehr viele auf der Welt noch viel jüngere Generationen schon einmal davon gehört haben. Ein Boxkampf am 25. Februar 1964 war eine solche Geburtsstunde eines ganz Großen. Cassius Clay, den meisten bekannt als Muhammad Ali, Wolf-Sören Treusch erinnert an diesen Tag vor 60 Jahren.
Muhammad Ali ist es.
The greatest.
Das hat niemand für möglich gehalten. Das ist die absolute Überraschung, Dietmar.
Ja, das kann man wirklich sagen.
Gänsehautmoment in Atlanta, USA. Von seiner Parkinson-Krankheit gezeichnet, entzündet Boxlegende Muhammad Ali das Feuer der Olympischen Sommerspiele 1996.
Die Hände zittern, aber er ist dabei. Muhammad Ali, früher Cassius Clay. Fünfmal hat er das ungeschriebene Gesetz brechen können. They never come back. Er wurde immer wieder Weltmeister. Das ist ein ergreifender Augenblick.
3,5 Milliarden Menschen weltweit verfolgen die Eröffnungszeremonie vor dem Fernseher. Eine Zahl, die den schwerkranken Ali beeindruckt.
Ich wusste, dass es ein riesiger Augenblick für den Sport war. Aber so viele Menschen, unfassbar.
Muhammad Ali, 1942 als Cassius Clay geboren, sorgt im Laufe seiner Boxkarriere für viele sporthistorische Momente.
It's Cassius Clay against Sonny Liston.
Am 25. Februar 1964 wird Cassius Clay erstmals Boxweltmeister im Schwergewicht. Sein Gegner Sonny Liston. Schon vor dem Kampf verhöhnt der 22-jährige Herausforderer den Titelverteidiger als hässlichen Bären und alten Mann.
Mr. Liston is an old man.
Im Kampf weicht Cassius Clay den Schlägen seines Widersachers permanent aus. Mit hängenden Armen und pendelndem Oberkörper lässt er ihn sich müde boxen.
Sonny Liston hat da so lange provoziert, bis er richtig fest geworden ist und seine Schlaghärte gar nicht einbringen konnte.
Erklärt Thorsten May, Box-Olympiasieger 1992, anlässlich des Todes von Muhammad Ali im Juni 2016, das Erfolgsrezept, den später sogenannten Ali-Shuffle.
Der Ali-Shuffle ist eine Beinarbeitstechnik. Er steht vor deinem Gegner und tänzelt mit den Füßen, slippt die ganz sachte über den Boden, aber sehr, sehr schnell, was im Schwergewicht eigentlich sehr außergewöhnlich ist. Er hat es zelebriert, hat die Gegner damit wirklich provoziert, stand vor denen, hat vor denen getänzelt, die wollten ihn treffen, er zog den Kopf weg und trifft dann selbst. Und er ist dabei leichtfüßig gewesen, locker, hat zum Teil dabei noch die Leute vollgequatscht beim Boxen, also unglaublich.
Entkräftet und entnervt gibt Sonny Liston vor Beginn der siebten Runde auf. Cassius Clay ist Weltmeister und brüllt seinen Triumph mit weit aufgerissenem Mund und ebensolchen Augen in die Welt hinaus. Nach dem Titelkampf gibt er bekannt, dass er der radikalen religiös-politischen Bewegung Nation of Islam beigetreten ist, auch bekannt als Black Muslims. Seinen, wie er ihn nennt, Sklavennamen Cassius Clay legt er ab. Er heißt jetzt Muhammad Ali. Für viele Schwarze wird er zur Symbolfigur. Fliegen wie ein Schmetterling und stechen wie eine Biene. Boxweisheiten von Muhammad Ali ziehen ein in die Rapmusik. Das Großmaul wird Popstar und Idol zugleich. Dann der vorübergehende K.O. 1967 verweigert Ali den Kriegsdienst in Vietnam. Seine Begründung, er habe keinen Ärger mit dem Vietcong. Von denen sei er noch nie beleidigt worden. Die Folgen sind drastisch. 5 Jahre Haft, denen er dank Zahlung einer hohen Kaution entgehen kann. Entzug des WM-Titels, Boxverbot. Doch Ali gibt nicht nach, er hält politische Vorträge, tritt weiter gegen den Krieg und für die Rechte der Schwarzen ein. Und er fordert sie auf, sich um ihre Probleme selbst zu kümmern und sich mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen.
We have a lot of problems. Prostitution problems, dope problems, gang fight problems. The black people don't have no knowledge of themselves.
Muhammad Ali tritt für seine Überzeugungen ein. Das fasziniert Ghetto-Kids wie Intellektuelle gleichermaßen. 1971 hebt der oberste Gerichtshof in den USA das Urteil gegen Ali auf. Er kehrt zurück in den Ring und beschert der Welt 2 Boxkämpfe epischen Ausmaßes, die Millionen Menschen weltweit vor den Fernsehern verfolgen. 1974 sein sensationelles Comeback im Rumble in the Jungle gegen George Foreman, ein Jahr später den Thriller in Manila gegen Joe Frazier.
I told you today, I'm still the greatest of all time.
Beide Kämpfe gewinnt Muhammad Ali. Er festigt damit seinen Ruf als charismatisches Großmaul, vor allem aber als größter Boxer des Jahrhunderts.
Heute vor 60 Jahren wird Cassius Clay, Muhammad Ali, Boxweltmeister im Schwergewicht. Wolf Sörentreusch hat an diesen Kampf erinnert. Ich kann Ihnen noch was Aktuelles am Ende dieser Sendung vermelden. Freiburg führt in Augsburg in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 durch einen Treffer von Grifo. Das war ein Strafstoß. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann können Sie das zum Fußball hier natürlich in den Nachrichten hören. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen, dass Sie an diesem Sonntag dabei waren. Tschüss.